Ja, vielen Dank. Ich möchte natürlich erstmal bedanken für die Einladung, lieber Hansi, lieber Uwe, der das so vermittelt hat und mich eben so auch so liebevoll vorgestellt hat. Und ja, und ich bin natürlich sehr froh und freue mich, dass so viele gekommen sind. Ich habe mir hier eine Uhr hingelegt, das sonst würden wir, also so, was das Zeugnis angeht, könnte man jetzt also viele Tage berichten. Ja, es ist wirklich ganz, ganz ungewöhnlich, könnte man sagen, wie Gott sein Wort bestätigt. Kurz zusammengefasst, wenn wir ihn an die erste Stelle setzen und er alles andere hinzutun will. Und das sagt er und das tut er auch. Und davon handelt dieses Zeugnis. Es ist immer so schwierig, könnte man sagen, einen Anfang zu finden, aber ich versuche das mal und es ist sicherlich auch hier Stückwerk. Aber mal ein paar Dinge, so besser, ja, werde ich da jetzt mal von berichten. Angefangen hat es, dass ich, also ich war früher in der Jugend und jungen Erwachsenenalter so sehr in der Esoterik verstrickt, würde ich heute sagen, damals sehr interessiert, habe mich da sehr intensiv mit beschäftigt, mit Yoga, Meditation, bin immer nach Indien gefahren, da so ein halbes Klosterleben teilweise geführt und mit einer ganzen Gruppe von Leuten, es ging mir immer schlechter. Irgendwann, Mitte der 90er Jahre, das war so ein Leiter von einer Gruppe, der war dann gestorben und die Gruppe löste sich auf und irgendwie hing man so ein bisschen in der Luft, was sollte jetzt sein? Also so diese spirituelle Suche hatte sich eigentlich auch als ziemlicher Fehlgriff herausgestellt, so empfand nicht nur ich das, sondern auch andere ehemalige Teilnehmer dieser Gruppe von Menschen, die eben da sich regelmäßig getroffen hatten, um zu meditieren. Und dann bin ich auch noch sehr schwer krank geworden. Das war so, dass ich eine beidseitige Stirnhöhlenentzündung hatte über Monate, immer mit 40 Fieber rumlief und ich habe damals im Krankenhaus als Assistenzarzt gearbeitet. Und wer das so kennt im Krankenhaus, der weiß, das sind so 80 bis 100 Stunden die Woche und somit bis zu 30 Stunden Diensten, die man da machen muss. Das habe ich so circa 10 Jahre gemacht. Und man kann auch nicht immer krank sein, also eine Woche arbeiten mit diesem Fieber und wie es einem so geht. Antibiotika, alles half nichts. Und dann war es auch noch so, dass ein Kollege von mir mit 34 Jahren daran starb. Also diese Stirnhöhlenentzündung, die können sehr schnell auf Hirnhäute übergehen. Das war bei ihm passiert. Er hatte weitergearbeitet, wie das so üblich ist. Also das ist so bei Ärzten jedenfalls, die kümmern sich immer nicht um ihre Gesundheit. Und dann war 6 Stunden später tot. Und sein zweites Kind war gerade ein paar Wochen alt. Das ganze Krankenhaus, das ist ein großes Krankenhaus da in Hamburg mit über 1000 Betten. Die waren alle ganz entsetzt, die Kollegen. Und man müsste die Arbeitsbedingungen doch verbessern. Und das kann ja nicht sein. Und dann hatte ich Angst, dass mir das nun auch passieren würde, weil ich das nun schon 3 Monate hatte. Und der hatte das ja zum Beispiel nur ein paar Stunden gehabt. Das heißt auch nicht, dass das immer passiert. Aber es ist also eben eine seltene, aber natürlich eine schlimme Komplikation. Ich hatte auch noch Prüfungen vor mir und es war... es ist richtig im Mikrofon, okay. Und es war dann so, dass die HNO-Ärztin sagte, ich sollte mich jetzt operieren lassen. Und ich kannte diese Operation, wenn so diese Nase und das ganze alles aufgemeißelt wird und so, da hatte ich auch keine Lust drauf. Und dann kam jemand und sagte, Mensch, dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, du könntest ja mal hingehen in manchen Gemeinden, es gibt christliche Gemeinden, dort wird für Menschen gebetet und es gibt auch Menschen, die dort schon gesund geworden sind. Kannst ja mal hingehen, Schaden tut das bestimmt nichts und das kostet auch nichts und so, geh doch mal hin und guck mal. Und das war in Pfingstgemeinde in Kiel. Und ich dachte, na ja, genau so ist das, also Schaden tut's nicht und ich stehe so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Also bin ich da abends hingefahren. Das war ein Heilungsgottesdienst von Billy Smith damals. Meine jetzige Frau, damalige Freundin und auch meine Eltern, die sich dafür interessierten oder die das gerne miterleben wollten, die sind wir alle dorthin gefahren. Und tatsächlich war an dem Abend das Thema Atemwegserkrankungen. Wie ich später erfahren habe, war das so, dass der Billy sich das im Gebet immer zeigen ließ, welches Thema nun an dem Abend dran war. Und genau diesmal war das eben so, dass Atemwegserkrankungen waren. Und dann war das so, dann saßen wir da irgendwie zwischen den Gemeindemitgliedern und dann, also die Nachbarn sollten dann den Betreffenden die Hand auf die Schulter legen und sagen, so, kurzes Gebet, lieber Gott, bitte mach ihn doch gesund. Und Billy hat dann von vorne mitgebetet. Und dann bin ich nach Hause gefahren und am nächsten Tag war ich geheilt. Es war nichts mehr da. War ich also, ich bin dann aufgewacht, der Wecker hatte geklingelt und ich sagte, das ist ja komisch, ich kann ja durchatmen, ich habe auch kein Fieber mehr und ich habe eigentlich gar nichts mehr. Und dann Anne, meine Frau, dann ich, also, wach mal auf, das ist alles okay, ne? Ich bin geheilt. Wow, sagte sie, ne? So genauso wie ich, das ist ja ein Ding, das hätten wir jetzt so gar nicht erwartet, das ist ja toll, da fahren wir heute Abend gleich nochmal hin. Und man hat ja noch mehr. Und dann sind wir also wieder hin und tatsächlich, ich hatte also viele Jahrzehnte könnte man sagen, eine Neurodermitis, eine so mittelgradige mindestens, wo man mich jeden Tag eincremen musste und damit das, diese Hautfalten nicht trocken und blutig werden und so, wer das kennt, ist halt sehr unangenehm, eine richtige Plage könnte man sagen. Und tatsächlich an dem Abend war das Thema Hauterkrankung. Und das waren bestimmt 200 Personen dort, der Saal fast gar nicht alle, die das hingekommen waren, so dass Billy dann nur sagte, be healed. Und von der Predigt verstand man auch nichts, weil es war viel zu voll und überfüllt. Und dann standen wir da so und sind dann nach Hause gefahren. Und am nächsten Morgen gucke ich in den Spiegel und wieder, Anne, guck mal, es ist nichts mehr da. Oh, Mann, das ist ja toll. Das fragt man sich natürlich als Arzt, was machen wir hier eigentlich die ganze Zeit? Ne? Wenn das so geht, das wussten wir ja gar nicht, das ist ja viel besser als dies immer mit diesen Pillen und so. Und dann dachte ich, möglicherweise ist das die Entdeckung. Da fahren wir natürlich heute Abend wieder hin und dann werde ich ihn mal ansprechen, diesen Billy Smith. Und abgesehen davon hat er noch eine Schilddrüsenüberfunktion. Die könnte er dann auch heilen. Und vielleicht, damit das nicht so lang dauert, könnte man das vor dem ganzen Gottesdienst machen, weil er hat ja noch mehr zu tun und ich ja auch. Und dann würde das so dann so kurz, so 2 Minuten, also er braucht ja nicht lange. Und dann könnte ich auch gleich wieder nach Hause fahren. Da könnten wir uns viel Zeit sparen. Und das mit dem Gottesdienst, kann er, das liegt ihm sicher auf dem Herzen, das kann er dann ja machen. Aber ich würde das jetzt also nicht in Anspruch nehmen wollen, weil es also ich war also da jetzt nicht so im Glauben, sagen wir mal, verwurzelt oder auch so interessiert. Hab dann also auch noch so ein bisschen Übersetzungshilfe gelernt, so englische Vokabeln, Schilddrüse, was das dann so heißt und Überfunktion und so. Dann sind wir also wieder hin und tatsächlich ein bisschen eher und er war auch vorne am Eingang, hat dann alle begrüßt. Und dann habe ich gesagt, oh und so, ne, wie schön und so, klasse und so, das ist also jetzt, also das läuft ja hervorragend. Und ich hätte da also diese Schilddrüsenüberfunktion und ob er die mal kurz heilen könnte und dann könnte ich auch gleich, würde ich auch gleich wieder, also ich würde da auch nicht länger stören wollen. Ne. Und da lachte er eben auch so ein bisschen, ne, so etwas naiv so, nicht? Und nahm mich also in den Arm, ja, wer ihn kennt, also 150 Kilo Minimum und sagte also, so funktioniert das nicht. Und auch das Thema des Abends war nicht die Schilddrüsen. Somit hatte ich dann also den Gottesdienst vor mir und nicht das Thema Schilddrüse und ich wurde auch nicht geheilt. So, und dann fing das im Grunde genommen erst an. Wenn ich jetzt geheilt worden wäre, dann hätte ich wahrscheinlich Danke gesagt und immer wenn ich was hätte, dann wäre ich dann nochmal hingefahren oder keine Ahnung. So jedenfalls war es so. Es hatte meine Frau ist auch Ärztin, Psychiaterin. Und wir beide waren also nun sehr, sehr interessiert und wollten nun unbedingt wissen, was da nun eigentlich abgelaufen war. Das war ja also höchst merkwürdig und wir hatten davon noch nie gehört. Und das war ja so seltsam, aber es war ganz offenkundig, ich war ja nun gesund. Und zwar von jetzt auf gleich. Und dann haben wir angefangen zu lesen, alles, was mit dem christlichen Glauben und speziell Heilung im christlichen Sinne zu tun hatte. Weil von der Esoterik kannten wir das ja schon so ein bisschen so, also alles, was es sonst so an Alternativmethoden, hätte ich beinahe gesagt, eine Geistheilung oder sonst irgendwie so besprechen, davon hatte man ja schon mal gehört. Aber dass es im Gebet, im christlichen Glauben, Heilung passieren und gibt und dann noch an einem selbst. Und das also tatsächlich, also nicht nur theoretisch und praktisch, sondern wirklich praktisch, das war uns nun völlig neu und auch nicht immer, wie sich hier nun zeigt. Also ich war ja nun nicht geheilt an der Überfunktion. Und das hatte eine Spannung in uns erzeugt, dass wir eben, wie gesagt, angefangen hatten, alles zu lesen, also insbesondere, was der Billy geschrieben hat. Und er hat nun manches geschrieben, zum Beispiel, was er empfiehlt, wenn man eben eine Heilung erfahren hat, was man dann tun sollte. Zum Beispiel jeden Tag in der Bibel lesen. Zum Beispiel regelmäßig in Gottesdienst zu gehen, sonntags, auch wenn er nicht da ist. Und sich eine Gemeinde zu suchen, wo man dann am besten Mitglied wird und auch regelmäßig Gemeinschaft mit gläubigen Menschen hat. Ja, und dann hatte er noch eine CD empfohlen mit Bibelstellen, die sich nur ausschließlich mit Heilung beschäftigen. Und die man am besten 24 Stunden hört, und da seien auch schon viele gesund geworden, wenn man die also zum Beispiel im Schlafzimmer Tag und Nacht abspielt. Gut, das haben wir alles gemacht, weil wir dachten, okay, wenn er das sagt, dass man das machen sollte und dass dann nicht nur dass die Heilung bleibt, sondern dass man dann auch noch viel gesünder wird und dass die Heilung also fortschreitet und eben nicht nur im körperlichen, sondern auch im seelischen Bereich ist. Und wir wollten ja auch noch viel mehr erfahren und wir hatten ja jetzt auch gerade erst mal angefangen, die Bibel zu lesen. Und hatten ja also einen Riesenstapel Bücher. Alles, was es so mit Heilung gibt, ist ja eine große, das ist viel Literatur. Also haben wir uns ans Werk gemacht und haben das jeden Tag, haben wir dann zum Beispiel eben in der Bibel gelesen und die anderen Bücher. Wir haben uns eine Gemeinde gesucht, in Hamburg eben die Elim, wo Uwe Bauerstadt eben früher Pastor gewesen ist. Und haben so verschiedene Erfahrungen gemacht, könnte man sagen. Also wir haben dann also so angefangen, Gott immer sehr wörtlich zu nehmen. So haben wir gesagt, also okay, das machen wir jetzt einfach so und dann schauen wir mal, was passiert. Und das erste Mal, als wir in die Gemeinde gekommen sind, fühlte sich das so an, wie hier können wir jetzt bleiben. Hier kann man bleiben. Hier kann ich am besten gleich mein Schlafsack oder mein Bettzeug hinbringen und ich gehe auch gar nicht wieder weg von hier, weil hier ist es gut. Und das war etwas, was wer die Esoterik kennt, so sich damit beschäftigt hat, das war auch so eine Art Sekte, würde ich heute im Nachhinein sagen, oder hätte man auch früher gesagt, so dieses ganze etwas, also sehr verquastete da mit den Meditationen, die man Tag und Nacht da machen musste. Ich will das wieder jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen oder davon erzählen, weil es war eben so eine sehr andere Welt, die man kannte. Auch da ging es sehr viel Disziplin und dass man also stundenlang meditierte und stundenlang auch Yoga, also so mehrere Stunden Yoga machte und da verschiedenste Kurse absolvierte, die alle sehr teuer waren, wofür man immer arbeiten musste. Und ich habe zum Beispiel während meines Studiums fast die ganze Zeit jeden Tag 11 Stunden auf dem Bau gearbeitet, um das Ganze zu finanzieren und nachts halt die Bücher gelesen. Und man dachte immer, da passiert irgendwas Gutes und im Gegenteil, man wurde immer kränker, Beziehungen gingen kaputt, auch mit den Arbeitskollegen war das also nicht einfach, weil die waren irgendwie alle spirituell nicht so entwickelt und das führte zu erheblichen Spannungen zwischen den Kollegen und mir. Ich war also da auch teilweise, man könnte sagen, kurz vor dem Rauschmiss teilweise, also so mindestens gefühlt. Ich habe zwar keine eklatanten Fehler gemacht oder sagen wir nur ganz wenige, aber es war eben so, dass es vom menschlichen und zwischenmenschlichen Beziehungen eigentlich gar nichts funktionierte. Aber das war die Zeit eben davor. Und nun begann ja eine Veränderung, die unglaublich war. Also erstmal fing ich da, also als ich dann eben gesund wiedergekommen bin, zu den Kollegen hinzugehen und denen zu erzählen, du weißt, was mir passiert ist, ich bin in den Gottesdienst gegangen und da bin ich gesund geworden. Stell dir mal vor, hast du sowas schon mal gehört? Nee. So, und dann, also ich habe das also vom Chefarzt über die Krankenschwester, also dem ganzen Krankenhaus publik gemacht Und erstaunlicherweise war es so, dass die mich überhaupt nicht jetzt so, also jetzt ist er völlig verrückt geworden oder so, sondern dass sie das alles sehr interessiert aufgenommen haben und im Grunde genommen wir schon eine ganze Busladung von Menschen, von Mitarbeitern hatten, die also, wenn er das nächste Mal kommen würde, gerne mitkommen würden, weil sie hätten auch was und dann könnte man ja sehen, also wie das so ist, so mit der Heilung. So. Und es war also sehr positiv aufgenommen worden. So, und dann hat Gott gesagt, also ja, man sollte, oder beziehungsweise auch in diesem Buch stand da, man sollte ja regelmäßig in den Gottesdienst gehen am Sonntag. Und das konnte man als Arzt im Krankenhaus, kann man das nicht, weil man ja am Wochenende sehr oft Dienste hat und immer arbeitet. Und dann habe ich gesagt, okay, Gott, also für dich tue ich das, dass ich mich niederlasse in eine Praxis, was ich überhaupt nicht vorgab. Das war ganz, das ist die schrecklichste Vorstellung für mich gewesen, denn ich konnte immer sehen, was die niedergelassenen Kollegen so gedacht haben, wenn sie die Patienten ins Krankenhaus schicken und die Diagnosen stimmten höchstens zur Hälfte. Und ich hatte immer ein unglaubliches Wissensdefizit festgestellt und dachte, also so einer will ich nie werden. Und deswegen werde ich mich auch nie niederlassen, weil es natürlich klar ist, dass die nicht so schnell an Fortbildung rankommen, wie im Krankenhaus, wo das ja ein ständiger Fluss ist. Und ich wollte auch Karriere machen und überhaupt und war auch schon so 10, 15 Jahre da. Und abgesehen von der vielen Arbeit ging es mir dann da nach und nach eben auch relativ gut, wenn man eben recht routiniert ist. Und da habe ich gesagt, okay, das lasse ich also alles sein und ich werde mich niederlassen und du musst das machen. Weil ich weiß überhaupt nicht, wie das geht und das ist also, wie gesagt, ich hatte da alle möglichen Ängste mit und Unsicherheiten. Und dann habe ich tatsächlich eine Praxis gefunden, eine kleine, sehr unscheinbar. Ich habe mir 25 Praxen angeguckt, aber dieser schien mir das so einigermaßen annehmbar zu sein. Erst später hatte ich erfahren, dass es ein Diabeteszentrum ist und ein Diabeteszentrum ist dadurch gekennzeichnet, dass es nicht budgetiert ist in vielen Aspekten. Also man diese finanziellen Sorgen nicht hat, die Hausärzte sonst oder überhaupt Ärzte haben. Es ist quasi ein Sonderstatus, der einem doch einen erheblich größeren Spielraum ermöglicht. War ich jetzt also niedergelassen und hatte damit schweißnasser Hand die ganzen Darlehensverträge unterschrieben, während sich da mein Steuerberater mit dem Banker übers Golfspielen unterhielt. Dachte ich, und ich unterschreibe hier und Schulden waren für mich was ganz Schreckliches und ich machte jetzt also, ich weiß gar nicht wie viel, Hunderttausende da Schulden und hatte keinen einzigen Patienten und die haben immer gesagt, das wird schon so, ne? Und ich soll mir mal keine Sorgen machen. Naja, also ich habe mir erheblich viel Sorgen gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, und dann steht ja in der Bibel, dass man auch für Kranke beten sollte. Und das, also ich meine, das gilt dann da, dachte ich, also eher so für die Ältesten und die Pastoren, aber vielleicht als Arzt könnte man ja auch mal es mindestens probieren. Also habe ich dann angefangen, für Patienten zu beten und mal zu schauen, was passiert. Und ich stellte erstmal nichts Schlimmes fest. Also verschlechtert hatte sich das in der Regel nicht. Und nach kam dann tatsächlich so das Feedback, also Herr Elsen, nachdem Sie für mich gebetet haben, das ist wirklich besser geworden. Das ist richtig toll, nicht? Und beim Diabetes geht es in der Regel ums Übergewicht. Und das ist halt da ein ständiges Thema. Typ 2 Diabetes ist in der Regel mit Übergewicht vergesellschaftet. Und nun war es so, dass ich hatte damals selbst sehr viel abgenommen, so 26 Kilo vorher schon, und wusste also ein bisschen was mit Abnehmen und wie man es halten kann oder sich bemühen kann um diese Problematik. Und was hier jetzt passierte, war, dass die Leute reihenweise abgenommen haben, und zwar richtig viel, bis zu 60 Kilo in 6 Monaten. So dass, also man rechnen konnte, ich habe das dann mal so statistisch gezählt, 1 Tonne pro Jahr. Und das war dann auch noch damit verknüpft, dass keiner einen Jojo-Effekt kriegte. Nur also bei mir wurde es dann leider ein bisschen mehr, weil ich immer so sehr viel arbeite, aber ansonsten, also bei den Patienten klappt das ganz gut. Und wenn die dann eben so 20, 30, 40 Kilo abgenommen hatten, dann wurden die auch ihren Diabetes los. Und damit waren also sehr viele, also man könnte sagen Hunderte von Menschen pro Jahr ihren Diabetes los. Und die kamen mit unglaublich viel Insulin oder Tabletten und sonst was allem, kamen sie in die Praxis und wenn sie durch waren, hatten sie eigentlich entweder gar nichts mehr an Medikamenten oder noch ein kleines bisschen, auf jeden Fall sehr viel weniger als in dem Moment, wo sie kamen. Ja, dachte ich, das ist ja schon mal super, nicht? Und dann gab es noch so verschiedene andere Aspekte. Das war zum Beispiel so, dass der Herr mir ein Bild geschenkt hatte, dass er die Praxis segnen würde. Und ich habe dann ganz, ganz viele Menschen gesehen, die alle in die Praxis gingen. Also hunderte von Metern waren die Menschen Reihen. Und ich saß dann da, das war an diesem Bild enthalten, und dann habe ich schon damals gesagt, Herr, wie soll ich denn das bloß schaffen? Also wenn ich da jetzt als einziger Arzt und überhaupt. Aber sie wollten eben in die Praxis kommen, in diesem Bild auch, um ihr Leben Jesus zu übergeben und um gesund zu werden. Na, dachte ich, meine Güte, das sind ja Verheißungen. Gut, schauen wir mal, was daraus wird. Und ja, dann war ein weiterer Aspekt, dass wir insbesondere am Anfang, natürlich, wir hatten überhaupt kein Geld, ich in einem Gottesdienst plötzlich die Stimme Gottes vernahm, sehr deutlich, sehr klar, also das war also eine klare Ansage, würde man so im modernen Deutsch sagen, also spende 2000 Euro für die PEC, diese Pfingst-Europa-Konferenz damals in Berlin. Und also es war so gerade mal so ein Monatsgehalt oder so, was ich da hatte, aber es gab da auch keine Widerrede. Und also tat ich das. Und dann passierten innerhalb von 3 Tagen folgende Dinge. Erstens rief mich das Krankenhaus an und sagte, Herr Elsen, das verstehen wir gar nicht. Vor 2 Jahren, da haben Sie ja Nachtdienste gemacht. Ich habe immer Nachtdienste gemacht. Warum schon dieser Satz vor 2 Jahren und vor 1,5 Jahren? Und zwar haben wir hier zusammengerechnet, Sie haben das ganze Geld für diese Nachtdienste gar nicht bekommen. Damals, ich hatte immer mein Geld bekommen. Und zwar für 1,5 Jahre. Und das wollen wir Ihnen jetzt gerne rückerstatten. Wir überweisen Ihnen das auf folgendes Konto und dann so. Ich sagte, was ist denn das? Das ist ja ganz erstaunlich. Noch einen Tag später hatten wir eine Pharmastudie bekommen. Also Pharmastudien, das ist etwas, was eben in der Regel international läuft, wo Praxen oder Krankenhäuser mit Studienärzten sich darum kümmern, dass Probanden oder Patienten bestimmte Tabletten, die schon eingeführt sind auf dem Markt, testen gegen herkömmliche Medikamente und gucken, ob das eine Verbesserung bringt. Und das ist, damit kann man sehr viel Geld verdienen. Also sagen wir mal pro Patient 1500 Euro oder sowas. Und es gibt also 400 Zentren hier in Deutschland und man sagt so pro Zentrum sind das so 5 Patienten, die an so einer Studie teilnehmen. Und dann habe ich gesagt, dafür habe ich gar keine Zeit, das kann ich gar nicht machen. Aber meine Frau, die ist auch Ärztin, die ist allerdings, und das war also die private Seite, wir hatten praktisch fast zeitgleich, hatten wir geheiratet und auch Nachwuchs bekommen. wo wir 10 Jahre vorher wir kannten uns schon, also insgesamt, glaube ich, 20 Jahre, 10 Jahre lang jeden Tag überlegt hatten, ob wir überhaupt zusammen sind oder was das eigentlich für eine Beziehung ist. Also immer damit rumgemacht, ob das jetzt, ja, genau, also so, nicht? Und also in dem Rahmen, wie wir jetzt also uns mit Gottes Wort beschäftigten, veränderte sich die Beziehung komplett und wurde stabil und wurde voller Frieden, voller Harmonie und Freude, also wie man sich das so wünscht. Und eben auch in diesem Sinne, dass wir beschlossen eben zu heiraten und dass wir zusammenbleiben wollten. In dem Rahmen dessen kam es eben auch, dass über unsere ständigen Gottesdienstbesuche wir also immer mehr so im Glauben wuchsen und dann auch irgendwann sahen, dass wir unser Leben Jesus übergeben wollten, was wir dann auch gemacht haben. Und eine ganz neue Qualität in unserem Leben feststellten. Also nämlich, dass wir zum Beispiel wirklich gerne in der Bibel gelesen haben und das auch heute noch tun. Und dass unsere Beziehung sich verändert hat und beruflich sich eben nun auch alles veränderte. Also meine Frau, die hatte dann also innerhalb von, ich glaube, einer Woche 90 Patienten oder 2 Wochen, die an dieser Studie teilnahmen. Was bedeutet, dass ich eben nicht noch einen weiteren Kredit aufnehmen musste, um das erste Jahr zu überbrücken von den Betriebskosten. Und dann war es auch noch so, dass die Ärztekammer mir sagte, dass ich Schulungen für Diabetespatienten, die ich schon mache, aber ich erfülle die Voraussetzungen noch nicht für ein Diabeteszentrum, dafür braucht man bestimmte Voraussetzungen, das kriegt man normalerweise dann auch nicht bezahlt die ersten Monate, sind auch viele Zehntausende von Euros, dass sie das jetzt also sich anders überlegt hätten und sie würden es mir gerne doch überweisen. Und ob das jetzt einfach okay sei, also sie würden es einfach, dann bräuchte man auch nicht mehr lange drüber reden, also sie würden es jetzt, also hätten sich das überlegt. Und ich dachte, ja, ja, ja. Und es war also schon ganz erstaunlich, was nach diesem einen Gottesdienst passierte, wo ich dann also das eben angenommen hatte, was eben im Geiste also eben angesagt war, nämlich diese 2000 Euro für die Pfingst-Europa-Konferenz zu spenden. Im Sinne von, wer reich sieht, wird reich ernten. Und dann war es so, dass die Praxis wuchs und wuchs und wuchs. Das war praktisch auch schon nicht mehr normal. Also es waren so 3 Mitarbeiterinnen, als ich kam. Die Praxis hatte irgendwie so 170 Quadratmeter. Und jetzt sind es 17 Mitarbeiterinnen nach 5 Jahren. Und ich habe gerade die Praxis verdoppelt. Dann wurde ich berufen in die Landesärztekammer als Fachbeisitzerrat und als Prüfarzt von der KV und bekam also verschiedenste Ehrungen und Anerkennungen und Würdigungen. Und dann fing es an, dass auch andere Arten von Heilung, könnte man sagen, also nicht nur auf den Diabetes bezogen, sich einstellten. Zum Beispiel wurde ich eingeladen, im Alpha-Kurs einen Vortrag zu halten über mit der Frage, heilt Gott heute noch? Und es kam zu einer Spontanheilung. Ein junger Mann, das ist also dokumentiert, der hatte also schwere Krampfadern in den beiden Beinen, sollte in den nächsten Tagen operiert werden, hatte schon OP-Termin mit dem Chirurgen, alles klar gemacht. Während des Vortrags war das dann so, dass er, so, wie er dann erzählte, ein Ziehen in den Beinen gemerkt hat. Und dann, das war abends auch noch, und als er am nächsten Morgen hinguckte, waren die Beine in Ordnung. Die Krampfadern waren weg. Oder dass andere Dinge passierten, dass, also wir waren auch noch des Öfteren bei dem Billy Smith im Gottesdienst und er arbeitet ja sehr viel mit Rückenproblemen, zum Beispiel mit Ausgleich von Beinlängen, dass dann Beine nachgewuchsen sind. Dann habe ich gedacht, ich kann ja auch mal, wenn der Beinlängendifferenz ist, kann ich ja mal beten, kann ich mal gucken, was passiert. Und dann war das auch oft so, dass dann die Beine gleich lang wurden, also dass ein Bein länger wurde, was auch dokumentiert war mit Computertomographie und so, also wo wirklich Heilung passierten. Ja, und sowas ist in der Tat so, dass sich das sehr schnell rumspricht. Auf einem weiteren Vortrag, zum Beispiel in Leipzig, dieser Kongress für christliche Führungskräfte, der war im letzten Jahr, wurde ich auch eingeladen, da hatte dann ein Bruder aus Frankfurt davon gehört und war gekommen, sagte sich, er sollte vielleicht mal in die Praxis kommen. Und tatsächlich, sehr übergewichtig und mit Diabetes und, glaube 175 Einheiten Insulin am Tag und Blutzucker immer 400. Und ich hatte schon gar nicht viel Zeit für ihn leider gehabt, weil er kam so spontan und es war irgendwie alles so, er wollte eigentlich auch nur Gebet. Und tatsächlich, dann habe ich für ihn gebetet und er ist wieder nach Hause gefahren. Und ich glaube, das war das einzige Mal, wo wir ihn gesehen haben in der Praxis. Und nach 3 Wochen, noch nicht mal 3 Wochen, glaube ich, noch eher, war sein Zucker normal und er brauchte praktisch kein Insulin mehr, 20, 30 Einheiten und irgendwann brauchte er auch das nicht mehr und er hatte dann, also, und er hatte noch gar nicht richtig abgenommen, also es war quasi gewichtsunabhängig, was eben, man könnte sagen, schon ein Wunder ist. Und dann, irgendwann fing er dann auch an, abzunehmen. Ich habe das, glaube ich, aber nur so, also ein halbes Jahr lang so die ersten 15 bis 30 Kilo begleitet und dann halt nicht mehr. Und dann war es natürlich so, dass also ein Diabeteszentrum handelt ja auf Überweisungen. Und das heißt, ich betreue so circa 300 bis 400 Hausärzte, die mir ihre Patienten schicken. Und die haben natürlich dann sich gewundert, weil die Patienten kamen dann immer schlank wieder und gesund. Und dann sagen sie, Herr Elsen, was machen Sie denn da mit unseren Patienten? Also ich meine, das ist ja ganz merkwürdig, die sind ja alle schlank und gesund und so. Und was die natürlich toll fanden, die Ärzte, aber eigentlich fanden das nicht so gut, weil sie wussten ja, dass keiner abnehmen kann und dass man sich immer den Mund fusselig redet und am besten gar nicht über das Gewicht spricht, weil damit frustriert man nur die Patienten und sich selbst. Also lässt man es am besten ganz oder gibt ein paar Pillen und ein bisschen Insulin und das ist es dann. Und nun funktionierte das hier anders. Und dann in dem Qualitätszirkel insbesondere, dann habe ich mir erzählt, dass ich für die Patienten bete. Und dann war die Reaktion von meinen Kollegen, ach so, dann ist ja alles klar. Es war natürlich überhaupt nichts klar, aber das wussten sie eben nicht. Denn das Ganze passierte eigentlich in dem Maße, wie wir uns im Glauben immer mehr zu Gott oder an Gott wandten. Denn also das soweit hatten wir relativ schnell begriffen. Je mehr, desto mehr. Und einer so meiner Lieblingssätze war dann so, der an Gott glaubt, muss wissen, dass er ist, und der ihn sucht, ein Belohner ist. Dann dachte ich, ich bin total heiß auf Belohnung. Und wenn das also heißt, dass ich also mich noch mehr im Gebet nach ihm ausstrecken muss, dann mache ich das einfach. Und das habe ich dann auch gemacht. Dann war noch eine Pastorin aus Südamerika mal bei uns in der Gemeinde, die auch von der Anbetung viel sprach und also so empfohlen hatte, 3x10 Minuten am Tag anzubeten, Gott anzubeten, egal wie es einem geht, wie man sich fühlt, und mal zu gucken, was dann passiert. Und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir auch. Ich bin dann also immer nur für die 10 Minuten nach Hause. Dann haben wir Anbetungszeit, 2 Seiten in der Bibel, und dann musste ich schon wieder zur Arbeit. Und die Arbeit, diese Strecke war immer eine halbe Stunde quer durch die Stadt. Aber das war eben wichtig und für den Segen. Und morgens auch und abends auch. Und dann noch die Stunde Gebetszeit, die man sowieso hatte für all die Anliegen, es gibt unglaublich viel, was man so auf dem Zettel hat, was also besser werden könnte. Und das haben wir so gemacht. Und dann war es eben so, dass ich in der Praxis selbst, also da kamen dann auch sehr viele gläubige Menschen, die kamen gezielt für Gebet. Also ich habe gehört, sie beten auch hier für Patienten. Ich sage, ja, das mache ich sowieso erstmal für alle jeden Tag. Und dann kamen Mitarbeiterinnen, und man soll es nicht glauben, es waren wiedergeborene Christen. Also ich suchte dann natürlich immer annonciert, habe aber nie geschrieben, dass es eine christliche Praxis ist. Und dann, ja, und so, sie haben ja also eine Stelle da als Arzthelferin oder als Diabetesassistentin. Ich bin wiedergeborene Christin, hat sich dann im Gespräch gezeigt und würde gar nicht stellen. Aber ich sage, ja, hier sind sie genau richtig. Ne? Ich hatte nie gedacht, dass überhaupt irgendjemanden findet, der jetzt in dieses Team passt. Und somit wurden das halt dann immer mehr. Also wurden wir halt im Glauben immer mehr verstärkt auch und im Gebet. Und auch da war es so, dass immer mehr Menschen von Heilungen berichteten. Das war teilweise dramatisch. Und so eine der Erfahrungen, die ich gemacht habe, ist, dass wir teilweise ja unglaublich oft für Dinge beten und es passiert nichts. Und dann immer so leicht so aufgeben und sagen, ach ja, dann hat das wohl keinen Zweck oder jetzt muss ja nicht der auch noch beten oder dies und das, dass das nicht stimmt. Denn eine circa 80-jährige Frau kam immer in die Praxis und erzählte mir von ihrer Enkelin. Das ist so ein Baby auf der Säuglingsintensivstation in Los Angeles, die mit einem großen Hirntumor auf die Welt gekommen war und blind und sollten die Geräte jetzt abgestellt werden, weil es gab überhaupt keine Chance, sie war überhaupt nicht lebensfähig. Und sie hätten schon ganz lange, also schon monatelang für das Kind gebetet, weil es auch vorher schon klar war, dass es so krank auf die Welt kommen würde. Gerade mal eben am Leben. Und die Ärzte wollten jetzt aber die Geräte abstellen, und das war so ihre Tochter, die da mit einem, also die Tochter war gläubig, der Mann war nicht gläubig, und aber es ist also dieses Baby, das war so eine entsetzliche Geschichte. Und ich dann sagte so, ja, das ist natürlich wirklich schlimm, und so wollte ich es eigentlich schon fast stehen lassen. Und dann, oder meinen Sie, dass sie auch nochmal für das Kind beten sollte? Und man sagt, ach ja, so, ne? Und dann meinte auch so, schaden kann es ja nicht, ja, machen Sie mal, ne? Und in dem Moment, dann habe ich dir die Hand auf die Schulter gelegt, und in dem Moment war es so, dass ich den Eindruck hatte, ganz stark im Geiste, dass Gott genau darauf gewartet hat und dieses Kind anrührt. Und tatsächlich war es so, dass die Frau kam dann nach 10, 14 Tagen wieder unter Tränen und, Herr Elsen, Sie glauben nicht, dieser Tumor, der wird kleiner. Also das Kind, also das bleibt jetzt am Leben, es bleibt an den Geräten, sie fangen jetzt an mit der Chemotherapie und das fängt dann wohl, ich meine, es fängt auch an zu sehen. Auf jeden Fall drückte dieser Tumor nicht mehr auf den Sehnerven. Und nochmal 14 Tage später war das also ganz eindeutig so und konnte auch von der Intensivstation ab. Die Chemotherapie hatten die Ärzte dann da angefangen, und das hätte dann auch gut vertragen. Und es war also ganz toll. Und für mich die Erkenntnis, dass das Einzige, was wir tun sollen, beten, 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 nicht nach den Ergebnissen schauen, sondern kein Mensch weiß, ob das Gebet, was jetzt gerade für jemanden erfolgt, nicht genau das ist, was dann zur Heilung oder zum Erhören dieses Gebetes führt. Ganz sicher, wenn mal gebetet worden ist für etwas, sollte es nicht dazu führen, dass man sagt, ja, das bringt's auch nicht, weil so ist es nicht meine Erfahrung mit Gebet. Ist es eben auch so, dass in der ärztlichen Praxis darf ich also Erfahrung machen, wie das mit Gebet so funktioniert, so unter welchen Voraussetzungen eigentlich Gebet erhörlich ist, weil ich habe im Moment das Privileg, dass ich jeden Tag für sehr viele Menschen beten darf und Gott sich eben dazustellt. In vielerlei Weise, muss man sagen. Denn das ist natürlich so, dass Gebet Menschen auch verändert. Das heißt also, die Menschen werden auch anders. Also das heißt zum Beispiel, auch so auf verschiedenen Ebenen, muss man sagen, also wenn man jetzt zum Beispiel diesen Ernährungskurs dafür für den Diabetes macht, dann kommen viele Menschen, sagen so, als Entspannungsmethoden haben sie dann irgendwelche Yoga, autogenes Training oder sonst irgendwas Methoden und kriegen dann das Wort Gottes vorgelegt von einer anderen Mitarbeiterin, die liegt dann, also zum Beispiel versuchen sie es doch mal mit Psalmen lesen und dann lesen die eine Woche eben jeden Tag die Psalmen und dann wird nächste Woche dann gefragt, also und wie ist es ihnen damit gegangen, und sehr viele Menschen sagen, also dass es ihnen viel besser geht, wenn sie also mit dem Wort Gottes, mit Hilfe des Wortes von Gott zu entspannen versuchen, als wenn sie irgendwelchen esoterischen Schnickschnack da probieren. Und viele, die so auch so ein bisschen, und die man muss ja sagen, dass unsere heutige Welt da durchsetzt ist von diesen esoterischen Ansätzen, sich dann irgendwie was versuchen, ob es heißt die Homöopathie oder sonst irgendwas, was noch ein Thema für sich ist, in dem Moment, wo sie sich dem christlichen Glauben gegenüber öffnen, kommt eigentlich fast regelhaft eine Veränderung ans Licht. Also es ist sichtbar, es ist spürbar, dass die Menschen also mehr Frieden haben, dass sie entspannter sind, dass sie klarer wirken, nicht so gehetzt, nicht so getrieben, dass sie, ja, also man könnte sagen, Heilung in der Seele erfahren und im Körperlichen ebenso. Dann kam irgendwann ein Mitglied des Gideon-Bundes zu mir in die Praxis und sagte, Anne, probier doch mal, wir könnten doch mal ein paar Gideon-Bibeln hier ins Wartezimmer legen. Mal sehen, vielleicht finden die eine gewisse Akzeptanz. Okay, habe ich gesagt, kann ich ja mal machen. Bringen mal welche mit, 40 Stück, so ein Karton. Mal schauen, was passiert. 2 Tage später waren die nicht mehr da. Ich sage, nochmal. Ne? Vor war mir gar nicht sicher, ob der überhaupt welche gebracht hatte. Und dann nochmal, innerhalb von einer Woche so 3 Kartons waren wir alle weg. Also es entweder klaut die jemand oder es ist eine unglaubliche Sehnsucht nach dem Wort Gottes da. Dann habe ich das gesagt, das muss ich jetzt mal ein bisschen kontrollieren. Ich werde das jetzt nicht mehr ich werde es ins Wartezimmer legen, aber ich werde den Menschen auch immer in der Sprechstunde bei jedem Besuch eine Bibel in die Hand drücken. Dann habe ich das so gemacht und habe gesagt, wie das so schön ist als Arzt und besonders für die Gesundheit, 2 Seiten abends vorm Einschlafen sollten Sie in der Bibel lesen. Das ist sehr gesundheitsförderlich. Oh ja, ja, Herr Doktor, wenn Sie das meinen, dann mache ich das mal. Und dann kam auch noch anderes Feedback, so von dem Wartezimmer und so. Ja, also das finde ich ja total klasse, dass Sie nicht nur immer diese Lesezirkel da und daheim und bunte und wie Sie alle heißen, sondern dass Sie mal das Wort Gottes, dass Sie hier die Bibel haben, das finde ich ja total klasse und so, nicht? Und also das Feedback war wirklich sehr positiv, so dass ich dann sagte, ich brauche mehr. Und dann haben die Gideons aber gesagt, nee, so geht das nicht, du musst Mitglied werden und dann kannst du dir kaufen, aber mehr so spendieren können wir denn nicht. Und ich hatte ja schon die Vorstellung von Hunderten von Bibeln. Und dann habe ich gesagt, okay, dann werde ich halt Mitglied, macht nichts. Und dann habe ich halt so 500 Bibeln hier mal bestellt. Und bin mit denen genauso verfahren wie mit den ersten. Und dann war das so, dass innerhalb von 3, 4, 5 Monaten waren halt diese 500 Bibeln verteilt. Und jede einzelne mit dem Satz, ne, 2 Seiten am Tag. Und dann dachte ich, naja, also das macht bestimmt keiner. Das glaube ich ja nicht. Und oder manche finden das vielleicht auch nicht so toll. Also vielleicht übertreibe ich es jetzt auch ein bisschen. Und dann habe ich dann mal gesagt, na, haben Sie das gemacht? Haben Sie wirklich in der Bibel gelesen? 2 Seiten. Und dann kamen Geschichten über Geschichten. Nee, Herr Essen, das mit den zwei Seiten, das hat nicht geklappt. Das hat mich ja von Anfang an so gepackt, ich habe das also seitenweise gleich gelesen. Ne? Also so, nicht? Und die Nächste sagte dann, ja, also dann kamen so zwei jüngere Frauen dann da, waren so ganz traurig, weil ihre Oma gestorben war, die kurz vorher bei mir als Patientin auch eine Bibel bekommen hatte. Und ja, aber sie ist dann ja gläubig geworden. Und dann hatte sie ja, das so heißt das da bei uns, diese kleinen braunen Bücher, die Gideon-Bibeln, hatte sie ja ihr das kleine braune Buch von ihnen. Und das haben wir ihr dann aufgeschlagen auf die Brust. Und dann hatte sie dann auch Trost bekommen. Und wir haben auch das Gefühl gehabt, dass sie im Frieden eingeschlafen ist. Oder dann andere Geschichte, dann, ja, Herr Essen, was halten Sie denn so von Kristallkugeln und Jadekristallen und so wegen dieser Energie und bei Nackenschmerzen und so? Und Sie wissen ja, was ich davon halte. Ja, gut, und dann dachte ich, naja, dann ist das Gespräch wohl beendet. Und dann meine, oder haben Sie noch eins von diesen kleinen Braunbüchern? Ich sage, ja, oder zwei? Und ja. Kannst du mir die mitgeben? Ja, natürlich. Ja, weil ein Freund von mir, der macht das nämlich so, das Neue Testament, das liest er jede Woche einmal durch. Und seitdem der das macht, da geht's ihm jeden Tag besser. Meinen Sie, das könnte bei mir auch helfen? Und dann habe ich gesagt, ja, da bin ich mir ganz sicher, das wird auch bei Ihnen helfen. Oh, So. Ja, und dann habe ich gesehen, diese Praxis platzt eben aus allen Nähten. Wir sind im Moment bei 200 Patienten pro Tag, die da so durchgehen. Und man kommt da auch teilweise gar nicht mehr durch und nach der Sprechstunde gehen die auch nicht nach Hause. Denn dann klönen die sich fest, wir haben gezählt, so bis zu einer Dreiviertelstunde stehen die da einfach am Empfang. Der Empfang ist jetzt also stark vergrößert worden, der hat so 100 Quadratmeter circa. Also es ist nicht übertrieben und man kommt da eben nicht mehr durch, weil da stehen locker 50, 60 Leute am Empfang. Und die drei Arbeitsplätze, das ist jetzt die Erweiterung mit 350 Quadratmeter der Gesamtpraxis, also die jetzt gerade abgeschlossen ist, und man muss sagen, die ist schon wieder zu klein, weshalb die nächste Erweiterung jetzt auch schon mehr als in der Planung ist, zum 1.6. bezogen werden soll. Die Sätze sind dann so, ich suchte einen Arzt und fand eine Familie. Oder ja, also ich meine, man kommt natürlich sowieso gerne mal zum Arzt, weil man da eben auch so den sozialen Kontakt sucht, und das ist ja dann nicht immer nur jetzt was rein Körperliches, das ist auch nochmal eine andere Geschichte, aber es ist hier schon wirklich weit überdurchschnittlich, und irgendwann klopft es bei mir an die Tür, auch nicht übertrieben, und dann, ich möchte mein Leben Jesus übergeben, kann ich das bei Ihnen hier? Ich dachte, ich treffe der Schlacht, das ist jetzt zwei Wochen her. Meine ich, wie? Jetzt? Ja, jetzt. Hier? Ja, hier. Und meine ich, ja, das machen wir auch. Und dann kam sie, eine Mitte 70-jährige Dame. Allerdings hatte sie in dem Wartezimmer eben vorher auch ein Gespräch mit einer gläubigen Schwester von der Gemeinde geführt. Muss man sagen, die hatten sich da irgendwie getroffen. Sie selbst war aus der evangelischen Landeskirche. Aus der näheren Umgebung, Mitte 70, und sagte, ja, dann bitte sprechen Sie hier mal das Übergabegebet. Und ich hatte noch nie ein Übergabegebet gesprochen, so. Und dann habe ich das also so wie ich das so in Erinnerung hatte. Und ja, so, also jetzt geht's mir doch. Also ich meine, das also irgendwie, ich hatte so einen Unfrieden und war so unruhig, weil es kann ja auch sein, dass das Leben jetzt mal zu Ende ist. Und ich wollte auf jeden Fall das nochmal festmachen, dass ich mein Leben wirklich Jesus übergebe. Und ich, ja, das ist bestimmt gute Entscheidung, so. Ne? Und dann, ein, zwei Tage später, also man könnte sagen, eine ganze Serie, jeden Tag kamen zwei, die ihr Leben Jesus übergeben wollten. Das war, ich weiß auch nicht. Also ich meine, hat der Heilige Geist geschickt, muss man sagen. Ne? Also es war wirklich so, dass also fünf Personen, die jetzt so in einer Woche, die dann, und so, dass ich schon sagte, okay, das machen wir jetzt so, also zwei pro Tag, ne? Das steigern wir dann so langsam auf fünf. Und dann so in der nächsten Praxiserweiterung ist es auch schon so gedacht, da ist dann ein Andachtsraum, und im Sinne der amerikanischen Healing Rooms, dass man da ein Gebetsteam hat, was für das Gebetsteam betet, und wenn die dann sich bekehren, dann bekommen sie hier auch den Alpha-Kurs, und das ist im anderen Gebäude dann. Und man muss ja bedenken, dass ich ein einzelner Arzt bin. Ne? Also ich habe da nicht jetzt, also ich habe eine Assistentin, die Teilzeit beschäftigt ist und nicht gläubig in dem Sinne, also genau genommen griechisch-orthodox. Aber sonst ist da eigentlich, sind also von dem Team, von dem Praxisteam sind jetzt, also das hat so ein bisschen gewechselt, also zwei wiedergeborene Christen, abgesehen von mir, und sonst sind die, sind also auch nicht, glaube ich, eine sagte irgendwann vor zwei Jahren, das hätten Sie mal ruhig sagen können, dass ich hier in einer christlichen Praxis, und die wusste das gar nicht. Ne? Also es ist jetzt nicht so in einem Geist, wie man es so vielleicht denken könnte, aber der Herr stellt Sicherheit dazu. Und in dem Moment, wo wir sagen, genau wie das auch vorhin besprochen wurde, also ich selbst kann sowieso gar nichts machen, und also mach du, Herr, ne? Und wir auch wollen, dass er verherrlicht wird, dass er an die erste Stelle kommt, wie es ja in seinem Wort steht, was wir tun sollen, dann wird alles gut. Dann kommt eben alles andere hinzu. Und es gibt doch nichts Schöneres, muss man sagen, als einen Menschen zu Jesus zu führen, beziehungsweise auch letztlich aus der eigenen Erfahrung heraus, seitdem ich nämlich mein Leben Jesus übergeben habe. Also wir erwarten jetzt das dritte Kind und haben also eine große Familie, also es, und auch mit den Eltern, mit, also auch ganz viele Beziehungen im Familien- und Freundeskreis verändern sich laufend dahingehend, dass in der Bekanntschaft dann auch angefangen wird, füreinander zu beten zum Beispiel. Oder dass Frieden da hineinkommt, wo vielleicht Familienmitglieder gar nicht miteinander gesprochen haben. Weil die, also es war so ganz klar, dass man mit dem spricht man nicht und das hat sowieso keinen Sinn und überhaupt, wie sich Fronten eben auch verhärten können. In dem Moment, wo Jesus ins Spiel kommt, ist das eben ein ganz anderes Thema und sie erleben das eben auch bei uns, dass selbst die Kinder schon für die Erwachsenen beten. Also zum Beispiel, also wir haben, also das Mädchen ist jetzt also 2,5 Jahre und der Junge ist 5,5 und dann hat der einen 3-jährigen Freund, der auch mit in der Gemeinde ist, das ist auch ein besonders eindrückliches Beispiel, kam seine Mutter und sagt, oh, ich habe solche Kopfschmerzen, und der 3-jährige sagte dann zu seiner Mutter, dann darf ich für dich beten, und dann sagte sie ja, und dann ist sie auf die Knie gegangen und der hat ja die Hand aufgelegt und in dem Moment waren sie in den Kopfschmerzen. Das ist Glaube. Und das ist bei uns auch so, nicht? Wenn wir uns in der Wolle haben, dann sagt David, also der Ältere, ich drehe mal den Lobpreis ein bisschen lauter, ihr wisst, ihr sollt euch nicht streiten und so, ne? Also das sagt ihr doch immer, und was sagt eigentlich Jesus und dann schämen wir uns schon dann irgendwie so, dann sagen, na gut, okay, ne? Und die Kleine faltet dann die Hände und sagt, Amen. Und es ist wirklich also so anrührend und so wunderschön. Ja, also was soll man da sagen? Also davon noch viel mehr, und habe ich eigentlich jetzt im Moment, ich glaube, so das, was ich so auf dem Herzen hatte, ich glaube, habe ich das so in etwa alles erzählt. Bin gespannt, was alles noch passieren wird. Ich würde das auch inzwischen, ich habe eigentlich immer mehr so diesen Begriff, eben nicht als Praxis, sondern Evangelisationszentrum, mit auch noch gleichzeitig im Angebot für Heilung, Gebet für Heilung und natürlich auch schulmedizinischen Aspekten. Ja, und das, was wo ich mir erzählt hatte, dass da inzwischen, dass das größte Zentrum der Stadt ist, da ja, das ist eben, weil das Einzugsgebiet von Frankfurt über Osnabrück, Wismar und Neumünster, da geht, also es ist eben sehr groß. Es kommen eben unglaublich viele Menschen, eben auch für das Gebet, aber auch für ich glaube letztlich um Gott zu finden. Ne? Also es ja, ich denke, das können wir erstmal so stehen lassen und bin damit dann auch mit meinem Vortrag erstmal am Ende und möchte im Grunde genommen einen Aufruf starten, ich denke, es gibt hier Menschen, die haben Jesus noch nie kennengelernt, es gibt Menschen, die haben ihn manchmal schon kennengelernt und manche, die haben ihn ganz fest im Herzen. Die noch nicht ganz fest im Herzen haben, würde ich sagen, vielleicht sollten die doch jetzt mal nach vorne kommen und vielleicht auch durch die Ermutigung dieses Zeugnisses, um dann ihr Leben Jesus zu geben, um es festzumachen, dass sie ihm halt da ans Steuer lassen und ihm die Führung in ihrem Leben. Ja, das ist, glaube ich, das, was ich so in den Raum stellen möchte. Ja, danke.
Danke, Arne.